Ich möchte zunächst einmal meinen Dank aussprechen all denen, die immer wieder Sabbat für Sabbat dafür sorgen, dass wir, wenn wir zum Gottesdienst kommen, so beschenkt werden können. Da ist eine Menge notwendig dafür, an Vorbereitung, an Planung. Und manchmal merken wir das gar nicht. Habt vielen Dank dafür. Ich muss auch an die Technik denken. Also ich bin schon in Gemeinden gewesen, die größer sind und die auch Profis an der Technik haben. Aber ich brauche mich hier vorne nie hinzustellen und mal so zu machen hier. Ausgeschaltet, ja? Super. Und ihr musstet noch nie mich singen hören, obwohl ich das Mikro schon dran habe, ja? Das macht die Technik. Das läuft wunderbar. Und auch, dass wir hier eine Präsentation haben, Sabbat für Sabbat. Ihr habt keine Vorstellung, also viele haben vielleicht keine Vorstellung, wie viel Zeit dafür investiert werden muss, damit das aufgebaut werden kann. Dankeschön. Manchmal frage ich mich, wie Jesus das gemacht hat. Als er da so auf dem Feld war und so 7.000 Leute um ihn herum waren und was hören wollten, was er da so sagt. Vielleicht hat er den Wind mit benutzt, um seine Stimme weit tragen zu lassen, aber es muss schon anstrengend gewesen sein. Und hier, wir haben uns dran gewöhnt, die Lautsprecher sind da, die Mikros, alles läuft. Es ist schon eigentlich sagenhaft, was wir durch die Technik möglich haben. Ich gehörte noch mit zu dem Semester, die Briefe geschrieben haben. Damals an meine Freundin, dann an meine Braut. An die Frau war es nicht mehr nötig. War alles die gleiche. Ja, war alles die gleiche. In der Woche so 2 bis 3. Meine Frau hat ein bisschen mehr geschrieben. Heute hat sich das ein kleines bisschen überhaupt, jetzt nicht nur bei mir, sondern überhaupt reduziert. Wir schicken SMS. Ist praktisch. Da braucht man nicht nur in der Woche 2 oder 3, da kann man, je nachdem wie groß der Geldbeutel ist oder wie das läuft, ganz paar schicken. Ich habe ein paar interessante SMS-Nachrichten gefunden. Weil ich dich so sehr vermisse, schicke ich dir 1000 Küsse. Ist doch niedlich, oder? 593 Löcher habe ich schon nach dir in die Luft gestarrt. Wo bleibst du nur? Ich habe mich gefragt, wieso 593, 94 hätte verstanden oder 92. Vielleicht hat er manchmal bloß mit einem Auge geguckt. Oder einen Regenbogen wünsche ich mir, eine magische Brücke zu dir, auf der kann ich gehen, bis wir uns endlich wiedersehen. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass in unserer Zeit so etwas Romantisches von Handy zu Handy gehen könnte. Oder das finde ich cool. Sorry, dass ich mich nicht schon eher gemeldet habe. Ich wollte dir nur Zeit geben, mich zu vermissen. Schön finde ich das. Ich habe übrigens von Jesus auch eine SMS gefunden. Okay, SMS war das nicht, aber eine Kurznachricht. Da lesen wir nämlich, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leiden muss. Ende der Nachricht. Sehnsucht. Kinder sehnen sich vielleicht nach dem Geburtstag. Der Anlass dafür ist vielleicht das oder die Geschenke. Die junge Frau sehnt sich endlich nach dem Tag, an dem die Hochzeit ist. Das ist eine junge Frau, die geht in ein Geschäft hinein und möchte Stoff kaufen. Und sie sagt, ich möchte gerne einen Stoff haben, der beim Laufen rauscht. Die Profi-Frauen hier unter uns, die wissen bestimmt, was das für Stoff ist. Und die haben also gesagt, die Verkäuferin, ja, da müssen Sie Taft nehmen. Ich weiß nicht, ob es welches gibt, was noch kräftiger rauscht. Die Farbe spielt eigentlich keine Rolle, aber es muss rauschen. Die zwei Azubis, die so ein bisschen im Hintergrund standen, die stießen sich an und kicherten und sagten, da soll sie sich doch noch Glöckchen ran nähen. Und dann ging es um die Farbe. Die Verkäuferin bot ihr da so ein schönes Violett an und so ein zartes Himmelblau, aber sie entschied sich dann für 7 Meter weißen Taft. Und sie versicherte es nochmal sich, das rauscht doch hoffentlich. Ja, natürlich, da können Sie sich drauf verlassen. Sie bezahlte, sie ging. Und wie es der Zufall will, sie vergisst ihre Handschuhe und die Verkäuferin schickt ein Azubi ihr hinterher. Er bringt ihr die Handschuhe, sie freut sich darüber und der entschuldigt sich und sagt, entschuldigen Sie, ich muss noch mal neugierig fragen, wieso muss denn der Stoff rauschen? Und da sagt die Frau, wissen Sie, ich heirate einen Mann, der ist blind. Und er kann nicht sehen, wie schön ich aussehe mit diesem Kleid. Aber ich möchte, dass er immer weiß, wenn er es rauschen hört, ich bin da. Cool. Diese Frau hatte diese Sehnsucht, dass der Mann wirklich merkt, meine Frau ist neben mir, das rauscht bei jeder Bewegung. Sehnsucht, so lesen wir ganz einfach, ist ein inniges Verlangen nach einer Person oder einer Sache, die man liebt oder begehrt. Diese Sehnsucht mit dem Schmerzhaften. Hat jemand von euch schon mal Sehnsucht gehabt? Oh, wenigstens ein, danke. Mann, ich dachte, ich rede hier von was, wo keiner Ahnung hat. Aber die anderen, ihr müsst jetzt einfach die Definition über euch ergehen lassen und erahnen, wie es denen geht, die mal Sehnsucht gehabt haben. Ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht oder im Augenblick nicht erreichen zu können. Jesus hatte Sehnsucht nach dem Abendmahl. Eigentlich steht dort Passa. Nach dem Passa mit seinen Jüngern. Wieso? War das so ein tolles Programm? Oder so ein super Essen? Eigentlich eher nicht. Gut, es gab gebratenes Fleisch. Es gab Wein dazu zu trinken. Man aß bittere Kräuter. Man aß Brot, also eigentlich geschmackloses Brot, von dem, was man auf der Zunge spürt. Und das war's auch schon. Und Jesus sagt, ich habe mich danach gesehnt, mit euch zu essen. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass man das unterschiedlich betonen kann? Ich habe mich danach gesehnt, mit euch zu essen. Ich glaube, Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, also das glaube ich, ich habe mich danach gesehnt, mit euch zu essen. Er wollte die Gemeinschaft mit ihnen. Wir haben ja hier seit einiger Zeit eine ganz, ich finde es tolle Einrichtung. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, gehen wir, naja, man kann es nicht Essen bezeichnen, aber es ist doch etwas wie Essen und Trinken. Und man stellt sich da unten an die Tische oder man steht frei, man redet miteinander und man kann zu jemandem anders gehen und wieder zu jemandem anders. Zugegeben, das ist manchmal nicht ganz einfach, jemanden zu finden, der das organisiert, mit dem Kochen und so weiter alles vorbereiten und hinterher abwaschen. Aber weshalb machen wir das? Damit wir es bis zum Mittagessen aushalten? habe niemanden nicken gesehen. Oh, bin ich aber froh. Aber das machen wir wegen der Gemeinschaft. Die ganze Woche sehen wir uns nicht in der Regel. Und da ist die Möglichkeit, miteinander Austausch zu haben, an dem anderen Anteil zu haben. Ich habe mich gesehnt, mit euch zu essen, sagt Jesus. Und beim Abendmahl ist das genauso. Abendmahl steht im Zentrum. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Jesus. Und ich möchte einfach die Gelegenheit wahrnehmen und zu diesem Jesus zu sprechen. Herr Jesus, wir sind jetzt hier zusammengekommen, weil wir zusammen mit dir Abendmahl feiern wollen. Du bist heute unser vornehmster Gast. Darüber freuen wir uns. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns beschenken willst. Segne uns bitte. Amen. Wir haben hier auch noch andere Leute in unserer Mitte. Gäste, Freunde, die da sind. Jugendliche. Auf meinem Konzept steht Kinder, aber ich sehe keine. Also, aber die gehören eigentlich mit zur Gemeinde. Und ich möchte euch einfach einladen, ungewöhnlich während einer Predigt sowas zu machen, ich möchte euch einfach einladen, euch eurem Nachbarn nach vorne, hinten, Seite zuzuwenden und sagen, ich freue mich, dass du da bist, sei willkommen. Das ist jetzt keine Sache, wo ich zugucke. Ich freue mich, dass du da bist, dass du das machst. Wenn wir schon sonst nicht die Gelegenheit dazu haben, warum nicht dann jetzt? Und ich denke, danach hat sich Jesus genauso gesehnt, mit seinen Jüngern zusammen zu sein. Die ganze Woche auf Schritt und Tritt, ich will es mal so formulieren, von Pharisäern und Schriftgelehrten verfolgt zu werden. Gut, Jesus musste sich da nicht in irgendeiner Weise verbergen. Ich habe mal ein paar Jahre lang Teestubenarbeit gemacht. Wir hatten Teestubenarbeit, das heißt, junge Leute wurden von der Straße eingeladen und Jugend aus der Gemeinde und die jungen Leute von der Straße, die haben zusammen gegessen, was getrunken, über Gott und die Welt geredet, ein Thema miteinander gehört, Musik gehört, über das Thema diskutiert oder über andere Dinge. Und ich wusste, ich komme also, die meisten wissen das, aus dem Osten von Deutschland. Und ich wusste, dass dort immer jemand dabei ist, wir sagten von Kuck und Horch. Einen kannte ich, zwei haben sich mal verraten, weil sie eine Frage gestellt hatten, bei der bei mir die Alarmglocken klingelten. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie schön das ist, wenn man dann endlich wieder mal so im Kreis der eigenen Jugendlichen ist, obwohl man auch da nicht ganz hundertprozentig wusste, aber ich bin einfach davon ausgegangen, oder in der Familie. Da konnte man wieder so richtig ungezwungen sein. Endlich war Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sie konnten diese Begegnung miteinander feiern. Begegnung ist, denke ich, so das Wichtige auch im Gottesdienst. Den Ablauf des Gottesdienstes. Ich möchte dieses als Bild gebrauchen. Den Ablauf des Gottesdienstes, die Formen. Ja, sogar die Verkündigung ist eigentlich wie ein, wie ein schöner Briefkasten. Und wenn man dann herkommt, möchte man auch ein kleines Briefchen drin finden. Und das Briefchen könnte vielleicht so sein: Schön, dass du da bist. Oder: Ich habe die ganze Woche an dich gedacht und für dich gebetet. Oder einfach: Ich habe mich darauf gefreut, dich heute hier wieder zu sehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auch Gemeinschaft ausmacht? Natürlich, und das wissen wir bei allem, was wir tun, gehört Vorbereitung dazu. Und ich finde das toll, dass wir hier das bei Jesus auch merken. Der ist nicht einfach da spontan irgendwo hingegangen und hat gesagt: Nun lass uns mal miteinander Passa feiern. Allein ein Lamm musste ja gebraten werden. Erstmal schlachten, das musste also jemand in den Tempel schaffen. Das konnte man nicht einfach irgendwo zu Hause über dem Waschbecken machen oder so. Es musste im Tempel geschlachtet werden. Dann musste das gehäutet werden. Dann musste das gebraten werden. Das geht nicht so mal wie eine Beutelsuppe ins Wasser, ins Kochende reinschütten. Sondern das musste schön gewendet werden. Na gut, wir müssen hier keinen Kochkurs machen. Aber das musste vorbereitet werden. Und das alles, was dazu gebraucht wurde, musste bereit sein. Der Tisch musste gedeckt sein. Stühle standen ja, gab es damals nicht. Polster waren gelegt, an denen man sich dann an die Tische herangelegt hat. Da hat Jesus zwei Leute losgeschickt und hat gesagt: Könnt ihr das vorbereiten? Und er hat ihnen sogar eine Prophezeiung mit auf den Weg gegeben. Und er hat ihnen gesagt: Wenn ihr in die Stadt hineinkommt, dann seht ihr einen laufen, der trägt einen Krug. Und dem lauft ihr einfach hinterher. Und wo der hingeht, dort mietet ihr den Raum an. Gut, vom Mieten war nicht die Rede. Aber und die Jünger sind losgegangen und die haben das genauso gefunden. Haben alles vorbereitet. Ich will damit sagen, wenn Jesus hier zeigt, Vorbereitung ist wichtig und wir das auch wissen, egal was wir machen, was wir vorbereiten, ob das ein Kindergeburtstag ist, ob das ein Gottesdienst ist, ob das eine Feier ist oder ein Essen oder ein einfaches Essen, es muss alles irgendwie vorbereitet werden. Das zeigt, dass man sich auch auf den Gottesdienst vorbereitet. Nicht nur diejenigen, die das organisieren. Es gibt eine Vorbereitung und die steht im Grunde genommen unter der Überschrift Gebet. Das geschieht zu Hause bei mir. Das ist ein Programm eigentlich durch die ganze Woche hindurch. Wenn ich denke, dass ich, weil ich das die ganze Woche versäumt habe oder keine Zeit dazu hatte, im Gottesdienst nachholen kann, so nebenbei, dann werde ich nicht wirklich diesen Segen empfangen, den ich erwarte. Ich will vielleicht eine Formulierung an dieser Stelle gebrauchen. Das Maß der Vorbereitung ist ausschlaggebend für den Segen, den ich empfange. Selbst im Gottesdienst verbietet mir niemand zu beten. Also für den Nachbarn, für den, der redet, für diejenigen, die hier organisieren, planen, dass alles läuft. Ich bin davon überzeugt, es gibt einige, die das sowieso tun. Aber das gehört mit zum Vorbereiten. Als wir den Alpha-Kurs vorbereitet haben, dann begann das schon im letzten Jahr, ganz früh im Jahr. Monate vorher haben wir uns getroffen, haben uns zusammengesetzt, haben geplant, wie der Ablauf sein könnte, haben uns geschult nach ganz bestimmten Dingen, die notwendig sind während dieses Kurses. Wir haben Aufgaben verteilt, Lieder wurden ausgewählt, Liedbegleitung organisiert, das Essen musste organisiert werden. Und da ist eine ganze Menge kreative Energie geflossen und natürlich auch eine ganze Menge Zeit. Und wisst ihr, was das Schöne bei einer Vorbereitung ist? Bei einer Vorbereitung wird die Freude auf das Ereignis verstärkt. Sage ich was Verkehrtes oder stimmt das? Okay, wenigstens jetzt nicken ein paar mehr. Die Freude auf das Ereignis wird während einer Vorbereitung verstärkt. Und negative Gedanken oder Dinge, die mich dabei behindern werden könnten, die werden beiseite gedrängt. Deshalb ist meine Vorbereitung so notwendig. Vorbereitung deshalb, weil Jesus auch im Zentrum steht. Natürlich unsere Gemeinschaft, aber unsere Gemeinschaft zusammen mit Jesus. Das war überhaupt immer überraschend, wenn Jesus mit den Jüngern zusammen war. Da passierten Dinge, mit denen sie nicht gerechnet haben. Auch an jenem Abend, der Petrus hatte an alles gedacht, scheinbar. Aber er hatte vergessen, jemanden zu organisieren, der die Füße wäscht. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man da um den Tisch herum liegt, dann muss man immer an den Füßen der Leute vorbei. Könnt ihr euch das vorstellen? Die gehen ja immer so vom Tisch weg. Und wenn man dann so liegt, dann hätte ich wahrscheinlich manches Mal meinen langen Mantel über die Füße gedeckt. Ach, vergessen. Und da steht Jesus auf, ihr Lehrer, ihr Meister, der, von dem sie wissen, das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der steht auf und fängt ihnen an, die Füße zu waschen. Wäre euch das peinlich gewesen? Also ich meine, Fußwaschung ist ja so ein Zeichen dafür, der Anteilnahme, der Gemeinschaft. Aber wenn wir uns miteinander und untereinander die Füße waschen, da sind die ja meistens gesäubert und gepflegt. Wenn die dort mit Sandalen unterwegs gelaufen sind, dann waren die Schuhe, die Füße wirklich schmutzig. Und Jesus begann ihnen die Füße zu waschen. Und dann, als sie aßen, das Passahmahl, ein ganz normales Passahmahl, was sie schon jahrelang immer gefeiert haben. Erst als sie klein waren, zusammen mit den Eltern, später als sie zusammen im Jüngerkreis gewesen sind. Bei diesem Passahmahl war etwas anders. Jesus nimmt das Brot und sagt, das ist mein Körper. Und er zerreißt das Brot. Und er sagt, tut das immer wieder. Denkt daran, wenn ihr dieses Abendmahl esst, dass ich für euch gestorben bin. Und auch der Wein, der immer bereit stand, der zusammen mit dem Passahmahl eingenommen wurde. Jesus reichte den Becher herum und sagt, das ist mein Blut. Immer wenn ihr das feiert, denkt daran, ich habe mich für euch geopfert. Ihr seid mir so wichtig. Im Zentrum vom Abendmahl steht Jesus. Ich muss mich an ein Abendmahl erinnern. Es war ein Heimabendmahl. Da bin ich zu einer Schwester gefahren, die aus ihrer Wohnung rausgeflogen war. Sie hatte eine Ferienwohnung, die in einem kleinen Schuppen eingerichtet gewesen war. Und dort wohnte sie. Und als ich dort reinkam, dachte ich, mich haut's wieder raus. Sie hielt Katzen und wenn ich sage, es war nicht aufgeräumt, dann ist das noch maßlos untertrieben. Und wenn ich sage, es hat stark gerochen, war das genauso maßlos untertrieben. Und da habe ich bei mir gedacht, oh, wie sollst du hier Abendmahl feiern? Und dann ist mir bewusst geworden, es geht nicht um die Umgebung. Es geht nicht darum, wie man sich dabei fühlt, sondern beim Abendmahl feiern heißt das, Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum. Meine ästhetischen Gefühle spielen an dieser Stelle keine Rolle. Er ist das Zentrum, der uns sagt, ich habe dich lieb, meine Schwester, mein Bruder. Der sagt, ich möchte, dass wir zusammen sind. Und er fühlt sich geehrt, wenn wir das Beste, was wir haben, ihm weihen. Wir wollen ihn in die Mitte stellen und uns gemeinsam um ihn versammeln. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit haben wir auch die Fußwaschung. Ich sprach davon vorhin. Und als Jesus aufstand und den Jüngern die Füße wusch, kam er natürlich auch zum Petrus. Und der Petrus hat deutlich gesagt, was er möchte und was er nicht möchte. Solche Leute mögen wir, dann weiß man, wo man ran ist. Und er sagte, ich möchte, dass du mir nicht die Füße wäschst. Kommt nicht in Frage. Und da sagt Jesus zu dem Petrus erstaunliche Worte. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehören wir beide nicht zusammen. Und als das dem Petrus bewusst wurde, sagte er, oh, wenn das so ist, dann möchte ich, dass du mir auch die Hände und den Kopf wäschst. Gut, manchmal sind wir gut im Köpfe waschen, aber zur damaligen Zeit war das so, dass ein Priester, wenn er zum Dienst geweiht wurde, wurden ihm Füße, Hände und Kopf gewaschen, zum Zeichen dafür, dass er jetzt rein ist. Und Jesus sagte zu dem Petrus ein erstaunliches Wort, mein lieber Petrus, wer schon gewaschen ist, und mit dem Waschen erinnert er an die Taufe, dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Damit zeigt Jesus dem Petrus, dass wir in unserem Leben als Christen, auch wenn wir getauft sind, immer wieder schmutzig werden. Und Fußwaschung erinnert uns daran, dass Sünde abgewaschen werden kann durch den einen, durch Jesus Christus. Und dann, als er fertig war, sagte er zu ihnen, und jetzt möchte ich, dass ihr diese Gepflogenheit unter euch beibehaltet, dass ihr euch untereinander die Füße wascht. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Da geht es nicht um Groß und Klein, da geht es nicht um Herr und Knecht, sondern da geht es um die Gemeinschaft, wo alle gleich sind vor Gott. Und diese Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, die wollen wir auch jetzt wahrnehmen.